SRF 2 Kultur.
Das ist die Passage mit einer Hommage an die US-amerikanische Schriftstellerin Carson McCullers. Als 1940 »Das Herz ist ein einsamer Jäger« erschien, war sie 23 Jahre alt. Mit weiteren Büchern wie »Die Ballade vom traurigen Café« schrieb sie sich als eine der wenigen Frauen früh schon in den Olymp US-amerikanischer Weltliteratur ein. Am 19. Februar jährt sich Carson McCullers Geburtstag zum 100. Mal.
Der Tod bleibt sich immer gleich. Doch jeder Mensch stirbt seinen eigenen Tod.
Carson McCullers letzter Roman »Uhr ohne Zeiger« beginnt mit diesem Satz.
Der Tod bleibt sich immer gleich. Doch jeder Mensch stirbt seinen eigenen Tod.
This is the soup that I believe in. This is the smoke I'm always breathing. This is the way I share my breakfast. This is the way I serve my sentence.
Beendet hat Carson McCullers »Uhr ohne Zeiger« fast 20 Jahre, nachdem sie mit dem Roman angefangen hatte. Als das Buch 1961 erscheint, ist Carson McCullers 44 Jahre alt. Sie hat gerade eine Depression überwunden, war einmal mehr an Arm und Handgelenk operiert worden und hat weitere Eingriffe für die folgenden Jahre verabreden müssen. Immer schon war sie mehr krank als gesund gewesen. Ein schweres rheumatisches Fieber in ihrer Kindheit hatten die Ärzte nicht richtig diagnostiziert. Als junge Frau war sie den Medizinern ein Rätsel, weil sie immer wieder Schlaganfälle bekam. Die letzten Jahre ihres Lebens verbringt Carson McCullers im Bett. Sie kann nicht mehr laufen, sich nicht alleine von einer Seite auf die andere drehen, nicht mehr schreiben. Am 29. September 1967 stirbt sie an den Folgen eines letzten Schlaganfalls. Bis zum Schluss arbeitet sie an ihrer Autobiografie, die sie nicht selbst aufschreiben, noch beenden oder überarbeiten kann. Sie diktiert ihre Erinnerungen.
Mein Leben war, dem Himmel sei Dank, fast vollständig ausgefüllt mit Arbeit und Liebe.
Jeden Nachmittag schien die Welt zu sterben. Die Südstaaten-Autorin Carson McCullers von Manuela Reichert.
Carson McCullers ist meiner Meinung nach
Edna O'Brien.
Carson McCullers ist meiner Meinung nach die größte lebende Schriftstellerin.
Bei ihr muss ich oft an diese Hoffmannstage-Geschichte mit der Präexistenz denken. Also
Eva Demski.
Die hat halt so beschädigt, krank, gefährdet sie war, ist die, glaube ich, schon mit einem großen Wissen auf die Welt gekommen, mit einem Wissen um die Menschen. Und das merkt man auch an diesen Büchern, die sind ja überhaupt nicht altklug oder anmaßend, sondern die sind einfach wahr.
Sie ist ein Wanderer.
Truman Capote.
Sie ist ein Wanderer mit einem Rucksack voll selbsternannter Dämonen.
When we are lost, what image tells? Nothing resembles nothing. Yet nothing is not blank. It is configured hell of notice clocks on winter afternoons, malignant stars, demanding furniture, all unrelated and with air between.
Wenn wir uns verlieren, wer sagt es uns? Nichts gleicht dem Nichts, aber nichts ist nicht leer. Es ist ein Teil der Hölle, der tickenden Uhren, der bösartigen Sterne, des edlen Mobiliars, alles unverbunden und ein Luftzug dazwischen. Der Schrecken, kommt er vom All, aus der Zeit? Oder fügen sich beide zum Betrug der Verstellung? Den Verlorenen, versteinert in den eigenen Trümmern, all das ist nicht Luft, falls es nicht Trug ist, ist alles erstarrte Agonie. Während die Zeit, der ewige Narr, schreiend um die Welt läuft.
The terror. Is it of space? Of time? or the joy and trickery of both conceptions. To the lost, transfixed among the self-inflicted ruins, all that is non-air, if this indeed is not deception, is agony immobilized. While time, the endless idiot, runs screaming round the world.
Mein Leben war, dem Himmel sei Dank, fast vollständig ausgefüllt mit Arbeit und Liebe. Die Arbeit war nicht immer einfach, die Liebe auch nicht, wie ich hinzufügen möchte. Als ich 17 war, wurde mein Arbeitsleben mehrere Jahre lang durch einen Roman, den ich einfach nicht verstehen konnte, fast zunichte gemacht. Ich hatte mindestens 5 oder 6 Personen, die ich deutlich vor mir sah. Diese Personen, die ich verstand, waren ständig mit der Hauptfigur im Gespräch, aber die Hauptfigur selbst blieb verschwommen, obwohl ich wusste, dass sie für das Buch von zentraler Bedeutung war. Dann, eines Tages, als ich völlig erschöpft von dem Problem, das ich mir selbst gestellt hatte, im Wohnzimmer auf und ab marschierte, wobei ich jedes zweite Quadrat des Teppichmusters übersprang, fiel mir die Lösung ganz plötzlich ein. Bis dahin hatte die Hauptfigur, die immer schwieg, Harry Minowitz geheißen. Aber als ich grübelnd auf- und abmarschierte, ging mir plötzlich auf, dass Harry taubstumm war. Das war der Grund, warum die anderen ständig auf ihn einredeten und natürlich auch, warum er nie antwortete. Diese Erkenntnis war eine echte Erleuchtung, die jede der Personen in ein neues Licht rückte und das ganze Buch auf den Punkt brachte. Harry Minowitz wurde sofort in Singer umbenannt, da dieser Name die neue Konzeption besser zum Ausdruck brachte, und mit diesem neuen Verständnis nahm das Buch endlich seinen Anfang.
Es gab in der Stadt 2 Taubstumme, die man stets beieinander sah. Jeden Morgen traten sie zeitig aus dem Haus, in dem sie wohnten, um Arm in Arm die Straße hinunter zur Arbeit zu gehen.
Carson McCullers Debütroman »Das Herz ist ein einsamer Jäger«.
2 sehr ungleiche Freunde waren es. Der eine, der stets die Führung übernahm, war ein beleibter, verträumter Grieche. Im Sommer trug ein gelbes oder grünes Polohemd, das vorn lässig in die Hose gestopft war und hinten lose herunterhing. Wenn es kälter war, trug er darüber einen weiten, grauen Sweater. Er hatte ein rundes, fettig glänzendes Gesicht mit halbgeschlossenen Augen und einem freundlich blöden Lächeln um den Mund. Der andere Taubstumme war ein großer, schlanker Mann mit wachen, intelligenten Augen. Er war stets tadellos und sehr solide gekleidet.
Der Taubstumme hat mich immer begleitet, der Liebe erweckt. Es ist ja immer mit dem Nehmen und dem Geben, das ist ja auch bei ihr so, immer sind welche da, die haben wollen und welche, die geben wollen. Und es geht immer so aneinander vorbei, es ist immer so 3 Meter Luft dazwischen, zwischen dem, was hergegeben wird und dem, was genommen wird. Und diese Ungleichzeitigkeit von Liebe, das ist bei ihr ganz unglaublich ausgeprägt. Dieses Geben und Nehmen, wo immer einem was aus der Hand fällt dabei. Entweder der, der es kriegt, oder der, der es gerade rüberreicht. Immer fällt einem irgendwas runter. Und das ist dann Unglück.
Jeden Morgen gingen die beiden Freunde schweigend bis zur Hauptstraße. Wenn sie dann bei einem bestimmten Obst- und Süßwarenladen angelangt waren, blieben sie ein Weilchen davor stehen. Spiros Antonopoulos, der Grieche, arbeitete bei seinem Vetter, dem Besitzer des Ladens. Er hatte die Süßigkeiten herzustellen, das Obst auszupacken und den Laden sauber zu halten. Bevor sie sich trennten, legte John Singer, der hagere Taubstumme, meistens die Hand auf den Arm des Freundes und sah ihm einen Augenblick ins Gesicht. Nach diesem Abschied ging Singer allein über die Straße und weiter zu dem Juwelierladen, in dem er als Silbergraveur tätig war.
Am nächsten Tag fing ich dann mit dem Buch selbst an. Es gab in der Stadt 2 Taubstumme, die man stets beieinander sah. Etwa ein Jahr lang arbeitete ich beständig daran, und als meine Lehrerin Sylvia Chatfield Bates von der Universität New York, bei der ich ein Semester lang kreatives Schreiben studiert hatte, mir mitteilte, Houghton Mifflin habe einen Wettbewerb für einen Erstlingsroman ausgeschrieben, fertigte ich ein detailliertes Arbeitsexposé zu der Stumme an und reichte es zusammen mit den etwa 100 Seiten ein, die ich bereits fertig hatte.
Zwar gewann ich den Preis nicht, aber Houghton Mifflin bot mir einen Vertrag an, was in meinen Augen fast genauso gut war, und ich machte mit dem Schreiben weiter. Zwischenzeitlich hatte ich mich 1937 in meinem 19. Lebensjahr in Reeves McCullers verliebt und ihn geheiratet. Zu meinen Eltern sagte ich, ich würde ihn erst heiraten, wenn ich vorher Sex mit ihm gehabt hätte, denn wie sollte ich sonst wissen, ob mir das Verheiratetsein gefallen würde oder nicht? Ich hatte das Gefühl, das meinen Eltern gestehen zu müssen. Ich sagte, die Ehe sei ein Versprechen, und wie bei anderen Versprechen wollte ich Reeves nichts versprechen, bis ich mir absolut sicher war, ob ich den Sex mit ihm mochte. Isadora Duncan und Lady Chatterley zu lesen war eine Sache, aber die persönliche Erfahrung war etwas völlig anderes. Außerdem waren in allen Büchern nur kleine Sternchen zu finden, wenn es zu den Dingen kam, die man wirklich wissen wollte. Ich sagte meinen Eltern, ich hätte die Absicht, Reeves zu heiraten, der den Winter über in Golden Bridge lebte. Sie respektierten meine Offenheit und ließen mich trotz ihrer Bedenken fahren. Die sexuelle Erfahrung war nicht wie bei D.H. Lawrence. Keine grandiosen Explosionen oder bunten Lichter, aber sie gab mir die Chance, Reeves besser kennen und wirklich lieben zu lernen. Wir feierten mit Rosé, Champagner und Tomaten, obwohl keine Tomatenzeit war. Ich erzählte Reeves auch von der Stumme, meinem Arbeitstitel für Das Herz ist ein einsamer Jäger, und er war genauso begeistert wie ich. Es würde eine Ehe der Liebe und des Schreibens für uns beide werden.
James Reeves McCullers, geboren 1913, bringt sich im Alter von 40 Jahren in Paris um. Vorher hatte er versucht, Carson McCullers zu einem gemeinsamen Selbstmord zu überreden. Für ihn erfüllte sich nicht der Traum vom Schriftsteller leben und lieben. Er kommt über Vorhaben und Pläne nie hinaus. Die beiden sind bald gefangen in der Realität der Unvereinbarkeiten. Sie hat Erfolg, er bleibt unbedeutend. Sie wird gepeinigt von Krankheiten, er ist Alkoholiker.
Das Verlorene in Reeves McCullers erkannte ich erst, als es viel zu spät war, ihn oder mich zu retten.
Ihre Gefühle füreinander bleiben nicht auf der Strecke, obwohl ein gemeinsames Leben bald unmöglich wird. Nachdem ihr Mann ihre Unterschrift gefälscht, Schecks auf ihren Namen ausgestellt hat, trennt sich Carson McCullers 1941 von ihm, heiratet den dramatisch agierenden, manischen Mann aber 1945 zum zweiten Mal. Reeves McCullers wird aus Gesundheitsgründen aus der Armee entlassen. Er weiß nichts mit sich anzufangen. Die beiden reisen nach Europa. In Paris erleidet Carson McCullers 1947 einen zweiten schweren Schlaganfall, der das Sehvermögen ihres rechten Auges zerstört und ihre linke Körperseite lähmt. Das Ehepaar wird auf Tragen zurück nach Amerika geflogen, Reeves wegen Delirium tremens, Carson infolge des Schlaganfalls. 5 Jahre später versuchen sie es erneut. Sie wollen in Frankreich leben, kaufen ein Haus in der Nähe von Paris. Carson McCullers flüchtet im Sommer 1953 vor ihrem Mann zurück in die Vereinigten Staaten. Im November begeht Reeves McCullers in einem Pariser Hotel Selbstmord. In ihrer Autobiografie wird sie später seine eindrucksvollen Briefe aus dem Krieg aufnehmen, um ihm, der es als Autor vielleicht auch hätte schaffen können, ein Denkmal zu setzen. Und sie wird immer wieder versuchen, sich die guten Zeiten, den Anfang ihrer Liebe, ins Gedächtnis zu rufen.
Er war genauso begeistert wie ich. Es würde eine Ehe der Liebe und des Schreibens für uns beide werden. Übrigens hatte die Zeitschrift Story schon 1936, als ich noch in Sylvia Bates Kurs war, meine erste Kurzgeschichte veröffentlicht, die Wunderkind hieß. Reeves fand auch das großartig und meinte, er selbst würde auch gerne Schriftsteller werden. Wir heirateten am 20. September 1937. Und ich machte mit der Arbeit an der Stumme weiter. Mein Leben folgte einem Muster, an das ich mich immer gehalten habe. Arbeit und Liebe. Ich brauchte 2 Jahre zum Schreiben von der Stumme, wie mein erster Titel lautete, der später vom Verlag in »Das Herz ist ein einsamer Jäger« umgeändert wurde, ein Titel, der mir sehr gefiel. Und es waren sehr glückliche Jahre für mich. Ich arbeitete intensiv und liebte intensiv.
auf die großartige Generation von Dichtern, die in den 20er Jahren auftauchte, wie T.S. Eliot, Crane, Cummings und Wallace Stevens, und von Prosa-Schriftstellern wie Faulkner, Hemingway, Fitzgerald und Catherine Ann Porter, folgten keine neuen Gestalten entsprechenden Formats.
Tennessee Williams.
Mit der einzigen Ausnahme eines erstaunlichen jungen Talents, das 1940 mit der Veröffentlichung eines Erstlings erschien, des Romans »Das Herz ist ein einsamer Jäger«. Carson war damals ein junges Mädchen von 22 Jahren, das aus Columbus in Georgia nach New York gekommen war, um Musik zu studieren. Nach den Legenden, die ihren frühen Beginn in der Großstadt umgeben, hatte sie ihren ersten Wohnsitz ganz ahnungslos in einem Prostituiertenhaus aufgeschlagen, fand die anderen Mieter im Haus freundlich und sympathisch und hatte nicht die leiseste Idee, was für ein ungesetzliches Geschäft sich dort abspielte. Eins von den Mädchen in jenem Betrieb wurde ihre besondere Freundin.
Carson McCullers hatte viel übrig für eine gute Story. In den verschiedenen Versionen ihrer Lebensgeschichte trug sie dem immer wieder Rechnung, betont ihre Schwester und Nachlassverwalterin Margarita Smith.
Carson sah ihr Leben auf ihre Art an und die mit ihr Vertrauten verstanden es oft anders. Absichtlich oder unabsichtlich trug sie selber zu der Verwirrung bei. Es geschah viel häufiger, dass ein Interviewer auf schlaue Art von ihr interviewt wurde, statt dass er ihr ein Interview abluchste. Sie verschönte oft die amüsanteren Tatsachen aus ihrem Leben.
Eins von den Mädchen in jenem Betrieb wurde ihre besondere Freundin. Sie unternahm es, Carson in der Stadt herumzuführen, die Carson verwirrend fand. Jedoch stieß ihr dabei ein Missgeschick zu. Sie vertraute der schlimmen Führerin zu sehr, und während sie sich die Untergrundbahnstrecke zur Juilliard-Musikschule zeigen ließ, verschwanden plötzlich die Begleiterin und das ganze Schulgeld, das aufzubewahren die Begleiterin sich erboten hatte. Carson steckte mittellos und verlassen in der Untergrundbahn, und manche Leute berichten, sie habe mehrere Wochen gebraucht, um wieder herauszufinden. Als es ihr aber schließlich gelang, war sie in Brooklyn, wo sie in einen nicht ganz unähnlichen Haushalt geriet, dessen Mitglieder von W.H. Auden bis Gypsy Rose Lee reichten. Einerlei, wie viel Fantasie diese Legende enthalten mochte, jedenfalls wurde die musikalische Laufbahn zugunsten der Schriftstellerei aufgegeben. Und irgendwann einmal sollte irgendwo in den dumpfen und labyrinthischen Geheimnissen des New Yorker Untergrundbahnsystems, vielleicht zwischen einem Kaugummiautomaten und einer Waage mit Charakteranalysen, eine Bronzetafel zum Andenken an die böse Kameradin angebracht werden, die sich mit Carsons Geld für das Klavierstudium davonmachte. Um ein bekanntes Klischee der Filmreklame-Onkel zu paraphrasieren, eine große Pianistin ging verloren, aber eine größere Schriftstellerin wurde geboren.
Carson McCullers, geboren als Lula Carson Smith am 19. Februar 1917 in Columbus im amerikanischen Bundesstaat Georgia, war außergewöhnlich musikalisch. Sie bekommt früh Klavierstunden, sie gilt als Wunderkind.
Das Stück, das ich meiner neuen Lehrerin vorspielte, war die zweite ungarische Rhapsodie. Später sagte sie, es sei die schnellste, lauteste ungarische Rhapsodie gewesen, die sie je gehört hatte, aber sie nahm mich als Schülerin an.
Sie gilt als Wunderkind, eine musikalische Karriere als sicher. Nach ihrer ersten schweren Erkrankung im Winter 1932, sie ist 15 Jahre alt, ändert sie jedoch ihre Pläne und Hoffnungen. Sie gibt den Traum auf eine Konzertkarriere auf und beschließt, Schriftstellerin zu werden. Ihre erste 1936 veröffentlichte Geschichte trägt den deutschen Titel Wunderkind und beschreibt das ganze Elend der Erkenntnis in die eigene Unzulänglichkeit. Ein junges Mädchen wird an einem Nachmittag bei ihrem Klavierlehrer mit der Einsicht konfrontiert, dass es niemals eine Virtuosin werden wird.
Ein Wunderkind, ein Wunderkind. Heime war ein Wunderkind, er und dann sie. Heime hatte seit seinem 4. Lebensjahr Geige gespielt. Er brauchte nicht in die Schule zu gehen. Aber auf der Geige zu spielen musste leichter sein als auf dem Klavier. Sie war überzeugt davon. Heime roch ewig nach Samt-Manchester-Hosen und Kolophonium und nach dem, was er gerade gegessen hatte. In ihren Träumen und auch wenn sie wachte, konnte sie sich nur ganz verschwommen an das Konzert erinnern. Erst viele Monate später erfuhr sie, dass es für sie kein Erfolg gewesen war. Zwar hatten die Zeitungen Heime viel mehr gerühmt als sie, aber er war ja auch viel kleiner als sie. Als sie zusammen auf der Bühne standen, hatte er ihr nur bis an die Schulter gereicht. Und davon ließen sich die Leute beeinflussen, wie sie wusste. Und dann war es auch wegen der Sonate gewesen, die sie gespielt hatten, von Bloch. Nein, ich glaube nicht, dass sie geeignet ist, hatte Mr. Bilderbach gesagt, als davon die Rede war, das Konzert mit der Bloch-Sonate zu beschließen. Mr. Bilderbach hatte nachgegeben. Später, nachdem die Kritiker gesagt hatten, ihr fehle es für jene Art von Musik an Temperament, und nachdem sie ihr Spiel dünn und arm an Gefühl genannt hatten, war sie der Ansicht, sie sei hereingelegt worden. »All der intellektuelle Kram«, sagte Mr. Bilderbach und knisterte mit der Zeitung. »Das ist nichts für dich, Bienchen. All das musst du den Heimes und Witzes und Skis überlassen.« Ein Wunderkind. Einerlei, was die Zeitungen behaupteten, er hatte sie so genannt. Wieso hatte Heime beim Konzert so viel besser abgeschnitten als sie? Manchmal in der Schule, wenn sie eigentlich aufpassen sollte, wie eine Geometrieaufgabe an der Wandtafel gelöst wurde, hatte die Frage wie ein Messer in ihr gewühlt. Es war nicht bloß wegen Bloch und weil sie keine Jüdin war. Nicht das allein. Es war auch nicht deshalb, weil Heime nicht in die Schule zu gehen brauchte und seine Ausbildung schon so früh begonnen hatte. Es war... Einmal glaubte sie schon, es zu wissen. »Spiel die Fantasia und die Fuge«, hatte Mr. Bilderbach eines Abends vor etwa einem Jahr verlangt, nachdem er und Mr. Lefkowitz zusammen irgendwelche Noten gelesen hatten. Der Bach kam ihr, während sie ihn spielte, als sehr geglückt vor. »Francis«, hatte Mr. Lefkowitz gesagt und sie angeschaut, den schmallippigen Mund gekräuselt und die Augen fast verdeckt von den zerbrechlichen Lidern. »Francis, weißt du, wie viele Kinder Bach hatte?« Sie drehte sich verblüfft um. »Sehr viele. Über 20. »Dann konnte er also...« Die Winkel seines Lächelns ritzten sich leicht in das blasse Gesicht. »Dann konnte er also nicht so kalt gewesen sein.«
Um ein bekanntes Klischee der Filmreklame-Onkel zu paraphrasieren, eine große Pianistin ging verloren, aber eine größere Schriftstellerin wurde geboren.
1940 erscheint »Das Herz ist ein einsamer Jäger«. Carson McCullers ist 22 Jahre alt und sofort ein Star auf der literarischen Bühne Amerikas. Sie ist hübsch, zierlich, sehr hellhäutig, eine Kindfrau. Auf den Porträtfotos, die nun in den Hochglanzmagazinen erscheinen und die auch zu ihrem literarischen Ruhm beitragen, schaut sie mit großen Augen in die Kamera. Der Pony ist akkurat geschnitten. Sie sieht unglaublich jung und verletzlich aus. Vom ersten Romanhonorar mietet sie zusammen mit W. H. Auden ein großes Haus in Brooklyn, in dem sie 4 Jahre bleibt. Ständige Gäste und Freunde sind Künstler wie Salvador Dalí, John Steinbeck, Benjamin Britten, Klaus Mann. Weil viele von ihnen im gleichen Monat Geburtstag haben, geht diese Künstlerkommune in die amerikanische Literaturgeschichte ein als das Februarhaus.
Ich wurde über Nacht zu einer etablierten literarischen Persönlichkeit und ich war viel zu jung, um zu verstehen, was da mit mir geschah oder welche Verantwortung damit verbunden war. Ich muss unerträglich gewesen sein. Das im Zusammenspiel mit meinen Krankheiten hätte mich fast zugrunde gerichtet.
26. Juni 1940. Seltsame neue Bekanntschaft. Die junge Carson McCullers, Autorin des schönen Romans The Heart is a Lonely Hunter.
Klaus Mann.
Sonderbar, die Mischung aus Raffinement und Wildheit. Morbidezza und Naivität.
Habe ich dir eigentlich jemals die Geschichte von dieser schrecklichen Fuchsjagd erzählt? Einem 13-jährigen Mädchen ging das Pferd durch und sie brach sich das Genick.
Oh ja, du hast mir mindestens 5-mal jede furchtbare Einzelheit beschrieben.
Oh. Carson McCullers zweiter Roman erscheint 1941. Spiegelbild im goldenen Auge. 25 Jahre später wird ihn John Huston verfilmen.
Wir waren im Mittelwesten damals und alle Männer dachten, sie müssten zu mir höflich sein. Ein Mädchen, das Polo spielt, aber denen habe ich es gezeigt. Schon vor Ende der ersten Spielhälfte lagen 2 von ihnen verletzt auf dem Feld. Die hatte ich glatt überritten, die Gesichter von den beiden.
Als Ray Stark, der Produzent von Spiegelbild im goldenen Auge, Mr. Huston bat, die Regie zu übernehmen, sagte John: Der Film könnte auf zweierlei Weise gemacht werden, als künstlerischer Low-Budget-Film oder aber als Film mit den besten Talenten, die zur Verfügung stehen. Ich bin nicht an einem billig gemachten Kunstfilm interessiert und ich denke, Mrs. McCullers ist es auch nicht. Ich werde die Regie nur übernehmen, wenn ich die besten Schauspieler bekomme. Ray Stark war einverstanden und die Verträge wurden aufgesetzt. John meinte, was er sagte, als er von den besten verfügbaren Talenten sprach. Marlon Brando, Julie Harris, Elizabeth Taylor.
Eine Festungsgarnison in Friedenszeiten, in den Südstaaten von Amerika. Es geht um einen Mord. Die Handelnden:
2 Offiziere, ein Soldat, 2 Frauen, ein Philippine und ein Pferd. Der Soldat hieß R.G. Williams.
Leidenschaft und Untreue, geheimnisvolle Anziehung und Ablehnung, Homosexualität und Hysterie, schwüle Traurigkeit und kalte Vergeblichkeit liegen über der Geschichte, in der ein Hauptmann sich zu einem einfachen Soldaten hingezogen fühlt, der Soldat nachts heimlich und in stummer Liebe die schöne Frau dieses Hauptmanns beobachtet, die wiederum einen Liebhaber hat, dessen Ehefrau sich in einem hysterischen Anfall die Brustwarzen mit einer Gartenschere abschneidet. Es geht um die Norm und die Abweichung, um innere Leere und äußere Disziplin.
Du meinst, jede Erfüllung, die man nicht auf normalem Weg erreicht, ist falsch und darf einen Menschen nicht glücklich machen? Kurz gesagt, ist es besser, weil es moralischer ist. Besser also, wenn ein Außenseiter sich seiner Umgebung anpasst, als das Ungewöhnliche seines Wesens zu erkennen und danach zu leben? Naja, jeder sieht's auf seine Art werden. Du bist also nicht meiner Meinung. Nein. Nein, gar nicht.
Spiegelbild im goldenen Auge ist eines der reinsten und stärksten jener Werke, die in der Geschmacksrichtung des Schrecklichen konzipiert wurden.
Tennessee Williams.
Der Geschmacksrichtung, die der unheimlich dunkle Untergrund fast aller entscheidenden Kunst ist. Angefangen von Picassos Guernica bis zu den Karikaturen von Charles Adams.
Passen Sie auf, sagte Anacleto plötzlich, knüllte seine begonnene Arbeit zusammen und warf sie ins Feuer. Dann saß er, das Kinn in die Hände gestützt, nachdenkend da und starrte in die glühenden Scheite. Ich sehe einen Pfauen in einem grässlichen, bösen Grün mit einem einzigen großen goldenen Auge, und darin spiegelt sich etwas ganz Winziges, und in seinem Eifer, genau das richtige Wort zu finden, hob er seine Hand mit einer Geste in die Höhe, als hielte er das Gesuchte bereits zwischen Daumen und Zeigefinger. Er warf einen riesigen Schatten auf die Wand hinter ihm. Winzig und grotesk, setzte sie hinzu. Er nickte kurz. Genau das.
Verrinnendes Leben. Trostlose Städte. Ein Kaffeebesitzer, der an seinem Rosinenbrötchen herumknabbert, als gönne er es sich selber nicht.
Die anglo-irische Schriftstellerin Edna O'Brien.
Kleine Jungen mit Sommersprossen und rosigen kleinen Ohren und Stirnfransen. Esel. Pfirsichbäume. Der dunkle, unheimlich frühe Morgen und ein herumirrendes Gör, das von Schnee und Mozart träumt. Monstrositäten. Der Himmel in der Farbe blauer Sumpfschwertlilien. Taubstumme. Das silberne Geläut von Kirchenglocken. Zwillinge. Die Qual, jung und mittelalterlich und alt zu sein. Musik von der sanftesten und traurigsten Art. Einsamkeit. All das enthält die seltsame Welt der Carson McCullers, die mit 23 Jahren ein ganz erwachsenes Buch, »Das Herz ist ein einsamer Jäger«, geschrieben hat und diesem ein Jahr darauf jede unvergleichliche und aufregende Erzählung »Spiegelbild im goldenen Auge« folgen ließ.
Die Motive der Carson McCullers, der Fluch des Südens, Rassenhass und dessen Überwindung, Lebenslügen und Enttäuschungen, Traurigkeit und Einsamkeit, Verlierer und Scheiternde, die Angst der Jugend und die des Alters, Krankheit und Tod, Liebe und Leidenschaft, kindliche Hoffnungen und unerfüllbare Sehnsüchte.
Seelische Isolierung ist die Basis der meisten meiner Themen. Mein erstes Buch handelt fast ausschließlich davon und seither mehr oder weniger auch alle meine anderen Bücher. Liebe und besonders die Liebe zu einem Menschen, der unfähig ist, sie zu erwidern oder zu empfangen, bildet den Kern meiner Auswahl grotesker Gestalten, über die ich schreibe. Menschen, deren körperliche Behinderung ein Symbol für ihre seelische Behinderung ist, zu lieben oder Liebe zu empfangen, daher ihre seelische Isolierung.
Das Personal der Carson McCullers. Ein taubstummer Homosexueller. Ein verzweifelter schwarzer Arzt, seine ganz und gar zufriedene, bildungsferne Tochter, ein trunkener Weltverbesserer, ein trauriger Ehemann, eine unverstandene Dumme und eine unverstandene empfindsame Frau, ein homosexueller Hauptmann, weiße Alkoholikerinnen und kluge schwarze Köchinnen, eine Komponistin, die sich ihre Biografie zurechtlügt, ein junges Mädchen, das von Musik träumt und ein anderes, das sich krank nach Zuwendung und Gesundheit sehnt. Ein ausgeschriebener Schriftsteller, ein verwachsener Zwerg. Eine maskuline, reiche Schnapsbrennerin in einem verschlafenen Dorf im Süden.
The town itself is dreary. Not much is there except the cotton mill. The two-room houses where the workers live. A few peach trees. A church with two colored windows. And a miserable main street, only 100 yards long.
Die Stadt selbst ist trostlos. Da ist nicht viel außer der Baumwollspinnerei, den zweiräumigen Hütten für die Arbeiter, ein paar Pfirsichbäumen, einer Kirche mit zwei bunten Glasfenstern und einer schäbigen Hauptstraße von knapp 100 Metern Länge. Samstags stellen sich die Pächter der umliegenden Farmen ein, um Neuigkeiten auszutauschen und Geschäfte zu machen. Sonst aber liegt die Stadt verlassen da, traurig und abseits und abgewandt von allen anderen Ortschaften der Welt. Die Winter sind hier kurz und streng, die Sommer blendend grell und von einer Gluthitze. Wenn man an einem Augustnachmittag die Hauptstraße entlang spaziert, kann man wirklich rein gar nichts unternehmen. Das größte Haus, genau in der Mitte der Stadt, ist ringsum mit Brettern vernagelt und neigt sich so weit nach rechts, dass es jede Minute einzustürzen droht. Es ist ein sehr altes Haus und irgendwie sieht es seltsam und wunderlich aus und berührt einen ganz eigenartig, bis man plötzlich bemerkt, dass früher einmal vor sehr langer Zeit die rechte Seite der Vorderveranda und ein Teil der Wände einen Anstrich erhalten haben. Doch war die Arbeit nicht beendet worden, sodass die eine Hälfte des Hauses dunkler und schmutziger aussieht als die andere. Im ersten Stock ist jedoch ein Fenster nicht mit Brettern vernagelt. Und manchmal in den späten Nachmittagsstunden, wenn die Hitze am schlimmsten ist, kommt es vor, dass eine Hand langsam die Läden öffnet und ein Gesicht auf die Stadt niederblickt. Es ist ein Gesicht, wie es einem in Träumen begegnet, von schrecklicher Unbestimmtheit. Bleich und geschlechtslos, mit grauen, schielenden Augen, die beide so stechend einwärts gerichtet sind, als tauschten sie untereinander einen langen Blick verschwiegenen Grams aus. Das Gesicht bleibt etwa eine Stunde am Fenster, dann werden die Läden wieder geschlossen. Und eine andere Menschenseele wird man höchstwahrscheinlich in der Hauptstraße nicht zu sehen bekommen. Diese Augustnachmittage. Wenn man seine Schicht hinter sich hat, kann man rein gar nichts mehr anfangen, außer vielleicht zur Fox Falls Road hinauszuwandern und den Kettensträflingen zuzuhören.
Die Ballade vom traurigen Café. 1943 geschrieben, in nur 6 Wochen. Die Geschichte einer unmöglichen Liebe, die aus einer herrischen und kalten Südstaaten-Amazone eine verletzte Seele macht. Denn der, den sie liebt, ein verwachsener Zwerg, wird den lieben, den sie hasst, der einst jedoch sie liebte.
Ich glaube, der bessere Teil von Neid ist Bewunderung. Und an dieser Geschichte von Carson McCullers bewundere ich den kühnen, objektiven Grundton, den Ehrfurcht und Demut anmutig begleiten.
Die amerikanische Schriftstellerin Kay Boyle antwortet 1946 auf die Frage, welches Buch eines Kollegen sie gerne selber geschrieben hätte.
Ich bewundere die unnachgiebige und furchtlos selbst auferlegte Praxis, sich von allem zu lösen, das den Inhalt dieser Geschichte in Beziehung zum eigenen Ich bringen könnte. Ich erwähne das zuerst, weil es ein Gespür für Proportionen erkennen lässt, das wir gemeinhin von Architekten und Malern, von Installateuren und Tischlern, nicht aber von einer Schriftstellerin erwarten. Ich erweise diesem Gespür meine Referenz, weil die Werke so vieler Schriftstellerinnen unseres Jahrhunderts hoffnungslos untauglich gemacht wurden durch Gestalt und Gewand jenes zarten, zerbrechlichen, unerträglichen, so deutlich erkennbaren weiblichen Ego als Zentrum ihrer Bücher. In The Ballad of the Sad Café hat Carson McCullers sich der Aufgabe gestellt, sowohl Handwerker als auch sensible Künstler zu sein.
However, in this very town, there was once a cafe, and this old boarded-up house was unlike any other place for many miles around.
Und doch befand sich früher in eben dieser Stadt ein Café. Und das alte, mit Brettern vernagelte Haus hatte auf Meilen im Umkreis nicht seinesgleichen. Die Besitzerin des Cafés war Miss Amelia Evans. Doch dass es so gut ging und dass immer viel Betrieb war, hatte sie vor allem einem Buckligen zu verdanken, Vetter Lyman genannt. Und noch jemand spielte in der Geschichte des Cafés eine Rolle. Miss Amelias ehemaliger Mann, ein furchtbarer Mensch, der nach mehrjähriger Zuchthausstrafe in die Stadt zurückkehrte, Unheil anrichtete und dann wieder weiterzog. Das Café war schon vor langer Zeit geschlossen, aber man erinnert sich noch heute daran.
Die Zeit scheint stehen zu bleiben in dieser Geschichte, die in keine oder in jede Zeit passt.
Ich denke auch, dass das bei ihr eigentlich gar keine Rolle spielt. Ich kann mir zum Beispiel bei Ballade vom traurigen Café einen Zeitraum von 100 Jahren vorstellen, wo das entstanden sein kann und wo es auch geschieht, dass diese verlangsamte oder fast stehenbleibende Zeit sich einem so vermittelt. Das ist natürlich bei ihr was sehr Südstaatliches. Also dieses sirupartige Leben, dieses, was nicht sprudelt und strömt, sondern so wie Sirup so fließt, so ganz zäh oder wie Honig. Das spürt man da sehr und deswegen, glaube ich, ist so der historische Zuordnung, die ist da gar nicht so wichtig. Aber das ist eben bei Faulkner auch oft so, dass man dieses Vertropfende der Zeit plötzlich so spürt, dieses sich fast Aufhebende. Das habe ich, glaube ich, auch sehr gern.
Die Zeit scheint stehen zu bleiben in dieser Geschichte. Über allem liegt die Glut, die Hitze des Südens, ein Flimmern.
Ich bin auf der Suche nach Miss Amelia Evans.
Und weshalb?
Ich bin mit ihr verwandt.
Ich bin Amelia. Was heißt hier verwandt?
Wissen Sie, meine Mutter war Fanny Jessop. Sie stammte aus Cheer. Ich weiß noch, wie sie mir immer erzählte, dass sie eine Halbschwester hat namens Martha. Und drüben in Cheer habe ich heute erfahren, dass sie Marthas Tochter sind. Und wenn Fanny Jessop und Martha Halbschwestern waren und ich der Sohn aus Fannys dritter Ehe bin, steht ja wohl fest, dass wir verwandt sind. Ich sag Ihnen.
Jimmy Crackoon, I don't care. Jimmy Crackoon, I don't care.
Die Südstaatler reden und reden, sie erzählen und erzählen. In den ländlichen Gegenden ist das Spinnen langer, verwickelter Geschichten über Menschen noch eine Volksbegabung. Oben im Norden besteht die tägliche Unterhaltung meistens in der Wiederholung verallgemeinernder Anekdoten. Du kennst doch die Geschichte von so und so, der diese Frau kennengelernt hat, die...
Gore Vidal.
Im Süden dagegen geht das so. Als deine Cousine Hattie, sie war Eulers Stiefschwester, was sie zu James Edwards Cousine zweiten Grades machte, ihre Stellung in der Stadtverwaltung aufgeben musste, nachdem sie diesen Tutwiler-Burschen kennengelernt hatte, der am Memorial Day versucht hat, seinen Vater umzubringen. Sie erzählen in Form von Chroniken und Annalen. Sie erzählen in Romanform. Nicht, dass das Leben in den Südstaaten deshalb interessanter wäre als anderswo. Es ist eher das Vergnügen, das es diesen Menschen macht, von ihren Nachbarn und ihren Verwandten zu erzählen. Die lange zurückreichenden Erinnerungen und die Freude daran, über dieses riesige Netz, ein weißes Netz, von Verwandtschaft nachzugrübeln, das sich während 3 Jahrhunderten über die rote Erde gesponnen hat.
Georgia, Georgia. The whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Die Leute fragen mich, warum ich nicht öfter in den Süden reise. Aber der Süden ist für mich ein sehr gefühlsbedingtes Erlebnis und befrachtet mit allen Erinnerungen meiner Kindheit. Wenn ich in den Süden zurückkehre, gerate ich immer in Widerstreit, sodass der Besuch in Columbus in Georgia Liebe und Feindseligkeit auffüllt.
Bei einem Besuch in ihrem Elternhaus hatte sie einen Drohanruf des Ku Klux Klan erhalten. Sie war als Negerliebchen beschimpft worden.
Der Schauplatz meiner Bücher wird stets der Süden und der Süden stets meine Heimat sein. Ich liebe die Stimmen der Neger. Sie sind wie braune Ströme. Einerlei zu welcher Politik und zu welchem Grad von Liberalismus ein Schriftsteller aus dem Süden sich bekennt. Er ist stets an diesen eigentümlichen Regionalismus der Sprache und der Stimmen und des Blattwerks und der Erinnerung gebunden.
The arms reach out to me. The eyes smile tenderly.
Es geschah in jenem grünen und verrückten Sommer, als Frankie 12 Jahre alt war. Es war jener Sommer, wo sie ganz allein war. Sie gehörte zu keinem Club, noch zu sonst etwas auf der Welt. Sie war ohne Freunde, trieb sich in der Stadt herum und fürchtete sich. Jeden Nachmittag schien die Welt zu sterben und nichts bewegte sich. Zuletzt war der Sommer nur noch ein kranker, grüner Traum und wie ein stummer, unwirklicher Dschungel unter einer großen Glasglocke.
Von allen Figuren im Werk von Carson McCullers ist Frankie Adams diejenige, die nach dem Urteil ihrer Familie und ihrer Freunde der Autorin am meisten glich.
Margarita Smith, Carson McCullers Schwester.
Das verwundbare, irritierende und liebenswerte junge Mädchen des Romans The Member of the Wedding, das ihr Wir sucht.
Ich verwandle mich in die Personen, über die ich schreibe. Ich bin so mit ihnen verstrickt, dass ihre Motive meine eigenen sind. Wenn ich über einen Dieb schreibe, werde ich ein Dieb. Wenn ich über Captain Pemberton schreibe, werde ich ein homosexueller Mann. Wenn ich über einen Taubstummen schreibe, bin ich für die Dauer der Geschichte taubstumm. Ich werde zu der Person, über die ich schreibe, und ich segne den lateinischen Dichter Terentius, weil er sagte, nichts Menschliches ist mir fremd.
Carson McCullers, The Member of the Wedding, scharfsinnig und sparsam angelegt, ist ein irreführendes Stück Literatur. Und seine Objektivität mag vielleicht den voreiligen Leser dazu verleiten, es für das zu nehmen, was es auf den ersten Blick zu sein scheint, eine Studie über stürmische Entwicklungsjahre.
Die Schriftstellerin Margaret Young.
Das ganze Buch ist eine Diskussion über das Glück.
Verglichen wurde Member of the Wedding oder Frankie, wie der Roman auf Deutsch heißt, später mit Der Fänger im Roggen von Salinger. 5 Jahre hatte Carson McCullers an dem Buch gearbeitet, manche Kapitel 20-mal umgeschrieben. Es erscheint 1946. Der Bruder der 12-jährigen Frankie wird heiraten. Sie sehnt sich danach, die Dritte in diesem Bund zu sein, dazuzugehören, nicht ausgeschlossen zu werden. Sie träumt von der Liebe und bespricht all ihre Hoffnungen mit der schwarzen, sprichwörtersüchtigen Köchin Berenice.
Eine der packendsten Stellen ist die, wenn Berenice von ihrer Suche nach dem Glück erzählt, das sich für sie in der Gestalt ihres verstorbenen Mannes verkörpert. Berenice ist dreimal verheiratet gewesen und dreimal hat sie erfolglos nach ihm gesucht. Den einen Mann heiratete sie, weil er einen Daumen hatte, der dem ihres ersten Mannes glich. Einen anderen, weil er einen Mantel trug, den ihr erster Mann getragen hatte und den sie nach seinem Tod versetzt und auszulösen verfehlt hatte. Und einen dritten aus einem physischen Grunde wegen ihrer Einsamkeit.
Frankie wird Carson McCullers größter Erfolg. Die Bühnenfassung mit der Jazzsängerin Ethel Waters und mit Julie Harris 1950 zu einer der meistgespielten Broadway-Produktionen.
There was a time when stone was stone, and the face on the street was a finished face. Between the thing, myself, and God alone, there was an instant symmetry. Now all is changed. This trinity is twisted.
Einst war ein Stein, und ein Gesicht auf der Straße schien vollkommen. Zwischen dieser Welt und mir und Gott herrschte eine augenblickliche Symmetrie. Seit du mein Leben betreten hast, ist diese Dreieinigkeit verdreht. Stein ist nicht mehr Stein. Und die Gesichter sind wie die Scherben von Traumgestalten. Doch in dem noch unfertigen Gesicht des Kindes erkenne ich deine fernen Augen. Der Soldat, der die leuchtenden Stufen besteigt, schlägt deinen Schatten. Heute Nacht findet der zerrissene Raum Schlaf.
Stone is not stone. And faces like the fractioned characters in dreams are incomplete. Until in the child's unfinished face I recognize your exiled eyes. The soldier climbs the evening stair, leaving your shadow. Tonight, this torn room sleeps beneath the starlight bent by you.
Die 50er Jahre werden die schwersten für Carson McCullers. Ihr Mann begeht im Delirium Selbstmord. Ihre Mutter stirbt 1955. Sie kommt mit ihrem neuen Roman nicht voran. Die Premiere ihres Theaterstücks, The Square Root of Wonderful, wird ein Desaster. 1958 führen Krankheit und Depression zu einer schweren Krise. Die traurige Carson McCullers. Einerseits. Andererseits hat sie enge Freundschaften. Sie reist mit Tennessee Williams, mit Truman Capote und Marguerite Yourcenar. Sie gibt gerne Interviews. Sie sitzt 1958 trotz Schmerzen geduldig und heiter vor der Kamera des Fotografen Richard Avedon.
Ich möchte nur aussehen wie Greta Garbo.
Und sie trifft 1959 die von ihr bewunderte dänische Schriftstellerin Tanja Blixen.
Es gibt so ein Foto, da sieht man so eine Partysituation. Leute am Tisch, man sieht Gläser, Flaschen. Da sind Arthur Miller, Tanja Blixen, Carson McCullers und Marilyn Monroe. Und ich sage jetzt nicht, ich hätte die McCullers so furchtbar gern kennengelernt, sondern da wäre ich gern dabei gewesen. Da hätte man gleich vier auf einmal gehabt, die einen faszinieren, aber im Status eigentlich der vollkommenen Normalität. Ich denke, manchmal bei solchen Fotos kommt einem doch dieser Gedanke, diesen Augenblick hat es wirklich gegeben. Also diese magere, exotische Blixen daneben in ihrer pathetischen Kostümierung und dieses gesunde junge Mädchen, Marilyn Monroe und der Intellektuelle und Carson, die von allem etwas war, den Moment, den Abend hätte ich gern erlebt, das gebe ich zu, ja.
Und dann gibt es aus jener Zeit Kinderverse, die Eva Demski erst vor kurzem ins Deutsche übersetzt hat.
Lieblingsspeisen. Ich esse am liebsten Kuchen und Eis, Meine Schwester liebt Pizza, wie jedermann weiß. Dad ist der Fleisch- und Kartoffelmann. Mom sagt, ihr kommt's überhaupt nicht drauf an. Sie sorgt einfach für uns, so gut sie nur kann. Aber neulich haben wir vor der Glotze gesessen und schwupp hat sie eine Schachtel Konfekt leer gegessen. Eine ganze Schachtel, die war vorher voll. Und Mom hat geseufzt, oh Mann, war das toll. Das war, glaube ich, fast ihre letzte Arbeit überhaupt, diese Gedichte. Und ich denke, ich kann das verstehen, weil bei den tragischen Damen wie Carice McCullers oder auch Sylvia Plath gibt es ja immer so ein Bedürfnis, auch ein eingestandenes Bedürfnis nach Spiel. Denn Schreiben kann ja auch Spiel sein, kann ja auch sich erholen sein, kann ja auch ein bisschen die Gäule durchgehen lassen sein. Und so wie die Plath dieses Bettbuch für ihre Kinder gemacht hat, so glaube ich, hat sich da die Carice McCullers, die ja da schon eine todkranke Frau war und das schon viele Jahre, einfach mal spielerisch in der Sprache gehen lassen. Und deswegen hat mir das so gut gefallen. Im Zoo sah ich langhalsig samtig die Giraffe hoch über dem Gestank nach Stroh und Zoo ihr kleiner Kopf. Sie schien zu träumen. Träumte sie von Afrikas Dschungeln und Savannen, die sie nie wieder sehen wird?
Der Tod bleibt sich immer gleich. Doch jeder Mensch stirbt seinen eigenen Tod. Für G.T. Malone begann es so einfach und alltäglich, dass er eine Zeit lang das Ende seines Lebens für den Beginn einer neuen Jahreszeit hielt. Der Winter seines 40. Lebensjahres war für das Südstaatenstädtchen ungewöhnlich kalt gewesen, mit eisigen, pastellfarbenen Tagen und funkelnden Nächten. Der Frühling kam im Jahr 1953 voller Ungestüm mitten im März, und Malone fühlte sich in jenen Tagen mit dem vorzeitigen Blast und den ewigen Winden matt und angegriffen. Er war Apotheker, und da er selbst die Diagnose Frühlingsfieber stellte, verschrieb er sich ein Stärkungsmittel, das Leber und Eisen enthielt.
Neben den kranken Apotheker stellt sie einen 90-jährigen Richter und Politiker, der bessere Tage gesehen hat, starrsinnig, senil, selbstgefällig und grillenhaft. Seinen scheuen und ratlosen Enkel
schreibt Hans Magnus Enzensberger, als Uhr ohne Zeiger 1962 auf Deutsch erscheint.
Und den vor Hass und Schwäche fast besinnungslosen Negerjungen Sherman mit seinen kalten, lodernd blauen Augen.
Sherman kehrte in den Salon zurück, um Jester ein Weilchen zu ärgern, da er sonst nichts zu tun hatte. Jester spielte wieder Klavier, und Sherman hätte gern gewusst, wie das Stück hieß. Wenn er nun etwas Herabsetzendes über den Komponisten sagte und nicht den richtigen Komponisten erriet, war es Chopin, Beethoven, Schubert? Weil er nicht wusste, ob er wirklich etwas Beleidigendes sagen könnte, wurde er umso wütender. Wenn er nun sagte, das ist ein abscheulicher Beethoven, den du da spielst, und Jester erwiderte, es ist nicht Beethoven, es ist Chopin. Sherman war in Verlegenheit und wusste nicht, was er tun sollte. Dann hörte er, wie die Haustür geöffnet und geschlossen wurde und begriff, dass der Wichtigtuer Mr. Malone gegangen war.
Im November 1962 begegnete ich ihr zum ersten Mal. Carice McCullers wohnte in dem schönen Haus in Nyack-on-Hudson. Ich machte mich voller Dankbarkeit auf den Weg, denn ich hatte kaum zu hoffen gewagt, dass die leidende Dichterin mir gestatten würde, sie zu besuchen.
Elisabeth Schnack, die deutsche Übersetzerin.
Carice McCullers saß in einem hohen Lehnstuhl, der die zarte Gestalt fast zu verschlucken drohte. Ihre Hilflosigkeit und die großen dunklen Augen in dem blassen Gesicht erschütterten mich. »Wie schön sie wohne und durch was für herrliche Wälder ich gefahren sei«, sagte ich. »Ja, aber ich kann noch nicht hinaus«, erwiderte sie traurig. Mir fiel ein, dass sie früher lange Spaziergänge unternommen hatte, einst in Georgia. »Das hier ist eine Landschaft, die sich nicht in ihren Büchern findet«, fuhr ich fort. »Bei mir ist die Landschaft selten der Anstoß zu einer Erzählung, sondern der Mensch, das Herz des Menschen.« Ja, gab ich ihr recht. Ihre Bücher sind Landschaften des Herzens. Dann glitt unser Gespräch zu dem Buch, dessen Übersetzung ich gerade beendet hatte, zum Roman »Uhr ohne Zeiger«. Ich erinnerte Carsten an eine Stelle gegen Ende des Romans, als der Pilot hinausschaut und die unendliche, blinde, eintönige Bläue sieht, die vollkommene Ordnung der Felder, jedoch die Menschen eingeschrumpft und wie mechanische Puppen. »Du siehst ihre Augen nicht«, zitiere ich. »Und das ist schließlich nicht zu ertragen. Die ganze Erde aus großer Entfernung gesehen bedeutet weniger als ein einziger langer Blick in ein paar Menschenaugen. Selbst in die Augen des Feindes.« Wir lächeln uns zu. »Ja, selbst in die Augen des Feindes«, sagt sie.
Nach einem weiteren Schlaganfall und wochenlanger Bewusstlosigkeit stirbt Carsten McCullers am 29. September 1967 in Nyack, New York. Tennessee Williams erscheint nicht zur großen Trauerfeier am 3. Oktober.
Das war nicht Carsten. Ich kannte sie, als sie lebte. Beerdigungen sind für die Toten und machen furchtbar depressiv. Von jetzt an lebt sie allein in ihren Werken und in der Erinnerung derjenigen, die sie kannten.
Wenn ich ein Plädoyer halten sollte, was sie nicht nötig hat, würde ich sagen, dass man nicht leicht so viel Dramatik in einer so wunderbar trockenen und konzisen Form finden kann wie bei ihr, in einer wirklich makellosen Sprache. Es ist eine Sprache, an der kein Gramm Fett und kein Gramm Schminke klebt. Das ist einfach eine vollkommene, schlackenfreie, wunderbare, zeitlose Sprache. Und schon um mal so einen Geruch in die Nase zu bekommen, wie sich sowas anfühlt, sollte man sie schon lesen, ja.
»Wer liest denn heute noch Carsten McCullers?«, fragt die Buchhändlerin, bei der ich einen, wie sich herausstellt, längst vergriffenen Band über die große Südstaaten-Autorin kaufen will. Als ich das Buch dann schließlich doch bekomme, lese ich da den Satz von Heinrich Böll. »Bleibt die McCullers nicht eine große Autorin, auch wenn ihre Bücher kaum gekauft werden? Ich könnte mir vorstellen, dass jener soeben geborene Leser, 15 geworden, sich eins ihrer Bücher aus dem Ramschkasten fischt und von Fieber ergriffen wird. This is the soup that I believe in. This is the smoke I'm always breathing. This is the way I share my breakfast. This is the way I serve my sentence. I know, I should lay low, I should stand tall.
Der Tod bleibt sich immer gleich.
Der Tod bleibt sich immer gleich.
Doch jeder Mensch stirbt seinen eigenen Tod.
Doch jeder Mensch stirbt seinen eigenen Tod.
This is the sound that swims inside me. That circle sound is what surrounds me. This is the land that grows around me. And these are the hands that come in handy. Well, we've known, we've had a choice. We chose rejoice.
Jeden Nachmittag schien die Welt zu sterben. Die Südstaaten-Autorin Carsten McCullers von Manuela Reichert. Es sprachen Ingrid André, Corinna Kirchhoff, Susanne Lothar, Ulrich Mattes und Manuela Reichert. Technische Realisation Jonas Bergler, Regieassistenz Sebastian Koh, Regie Manuela Reichert. Redaktion Imke Wallefeld. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2007.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.